Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Diese Woche sind wir bei Folge 79.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Info in eigener Sache.
Richard.
Daniel.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ich weiß, was du diesen Sommer tun wirst.
Ja, wer, wenn nicht du?
Wir freuen uns nämlich wahnsinnig, dass wir auch dieses Jahr wieder Teil von etwas ganz Besonderem sein dürfen. Am 10. August sind wir nämlich wieder beim Here and Now Festival in Köln dabei, und zwar in der Halle Tor 2. Und du erinnerst dich, Richard, an letztes Jahr?
Ja, natürlich.
Wie war's?
Es war außergewöhnlich, weil es ist ja unser erster Bühnenauftritt, war, der so groß war. Ja, so ein großer Bühnenauftritt, 1100 Leute. Und es war fantastisch, auch zum ersten Mal so viele Leute sehen, die uns hören und uns dann auch so gerne auf der Bühne zugehört haben. Also danach dann ja auch noch, das, wie soll ich sagen, Meet and Greet, ja, war fantastisch. Absolut. Also alles in allem eine wahnsinnig schöne Erfahrung und ich freue mich schon sehr.
Genau, deshalb sind wir auch dieses Jahr wieder dabei und es ist ja ein Podcast-Festival. Das heißt, es sind nicht nur wir da, sondern viele fantastische Podcasts, wie zum Beispiel True Love, Hazel Thomas Hörerlebnis oder Eyes in the Dark. Wir hoffen, ganz viele von euch dort zu treffen. Dabei sein lohnt sich und ich denke mal, wir haben nach der Show auch sicher noch Zeit, um ein bisschen zu quatschen oder mit Angostura anzustoßen oder mit irgendwas anderem.
Mit Angostura, pure Angostura. Ja, yeah, you do you.
Yeah. Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und alle weiteren Infos gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Hervorragend. Ende der Werbeeinschaltung in eigener Sache.
Für alle, die dieses Format noch nicht kennen, wir erzählen meistens abwechselnd eine Geschichte. Der eine dem anderen, der eine kennt die Geschichte des anderen nicht. Und diese Woche, Richard, bist du dran mit deiner Geschichte.
Richtig.
Und wir haben ja jetzt die Zeit-Trilogie abgeschlossen. Das heißt, ja. Ich gehe davon aus, es geht diese Woche nicht um Zeit.
Ja, wir befinden uns ja hier bei Zeitsprung, deswegen geht es nicht um die Zeit wie in der Zeit-Trilogie, aber es geht natürlich um eine bestimmte Zeit. Ja? Also ist die Geschichte, die ich erzähle, spielt in einer bestimmten Zeit und interessanterweise zieht sich das dann quasi der Einfluss dieser Geschichte zieht sich noch viel weiter, weitere Jahrhunderte, wie so oft, ja, haben kleine Dinge großen Einfluss. So wie diese Geschichte. Na gut, fangen wir so an. Daniel, du als Kind oder auch jugendlich, aber eher Kind, ja, hast du als Kind Heldensagen gelesen?
Heldensagen.
Zum Beispiel griechische oder auch deutsche, germanische Heldensagen.
Nee, also wenn dann eher nur die griechischen, also hier so die Argonauten und so Zeug, das ja, sonst eher weniger.
Also nicht so Geschichten, so Dietrich von Bern und solche Sachen.
Nee, das sagt mir gar nichts.
Ich meine, Dietrich von Bern sagt natürlich schon was, oder?
Nee, das sagt mir nichts.
Nibelungen?
Ja, also Nibelungen, diese, yeah. Aber habe ich mich nie mit beschäftigt.
Ja, ich hab die als Kind geschenkt gekriegt und ich habe sie verschlungen. Ja. Mhm. Sie großartig gefunden. In diesen deutschen Heldensagen gibt es eine Geschichte. Und diese Geschichte, so wie viele dieser Sagen, wie zum Beispiel Dietrich von Bern, dessen Geschichte ja basiert auf den Nibelungen, diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, gibt es als Heldensage, aber basiert in Wirklichkeit dann auf einer noch viel größeren Heldensage, wenn man so will. Und die wiederum basiert wieder auf einer eigenen Geschichte. Und das werde ich heute alles erzählen.
Da bin ich mal gespannt.
Und zwar, wenn ich jetzt einen Namen sage, aber nachdem du die Heldensagen nicht kennst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du diese Geschichte schon kennst. Aber ich sage jetzt einen Namen und du musst mir sagen, ob du eine Ahnung hast, um was es geht. Ja?
Okay.
Und zwar, der Name ist Roland.
Ah, Roland. Naja, nee, also sagt mir jetzt so nichts.
Sehr gut. Roland. Wir fangen wir in der Gegenwart an und handeln uns oder springen dann erst zurück. Es gibt ja heutzutage auch noch in vielen, vor allem deutschen Städten und vor allem dort norddeutschen Städten, Statuen. Und zwar gibt es Roland-Statuen. Zum Beispiel gibt es eine sehr berühmte Roland-Statue in Bremen, ja, vor dem Rathaus. Warst du schon mal in Bremen?
Ja.
Dann hast du sie vielleicht gesehen.
Doch, ich jetzt wo du es sagst, kann ich mich sogar an diese Statue erinnern. Ja, okay. Mhm.
Und dieser Roland stellt eine ganz bestimmte Person dar, nämlich den Roland. Ja. Und ist eigentlich sinnbildlich für den Kaiser. Mhm. Und nicht nur einen Kaiser, sondern den Kaiser schlechthin, Karl den Großen.
Ah, okay. Ja.
Also wer den Roland so im Kopf hat, also diese Art der Statue, es ist immer so ein Ritter, der blankes Schwert in der Hand hält, mhm. Ja, also bloßes Schwert. Und diese Statue ist meist sinnbildlich für die Stadtrechte, für die Unabhängigkeit einer Stadt, ja, auch so fürs Marktrecht. Mhm. Ja. Und wie wir nachher sehen werden, auch ein bisschen sinnbildlich für quasi den Schutz des Kaisers. Und ich springe jetzt gleich weiter von den Statuen zu der Person, die diese Statuen inspiriert hat, werde dich aber jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen bezüglich einer anderen Sache. Und zwar ist es so, es hat auch in Hamburg eine Roland-Statue gegeben.
Es hat?
Ja, die gibt's. Ja, gibt's aber nicht mehr.
Okay.
Und ich werde am Ende dieser Folge erklären, warum es die nicht mehr gibt.
Okay, aha.
Damit du nicht irgendwie vorher aussteigst, ja. Sondern dich immer freuen kannst drauf, dass ich diese Hamburger Roland-Statue in Geschichte auflöse. Ja? Aber zuerst ist, warum dieser Roland? Ja? Wie kommt es, dass so ein Roland in diesen Städten steht und auch so eng verbandelt ist im Geist, also quasi in der Wahrnehmung mit Karl dem Großen? Deswegen, weil seine Geschichte aus der Zeit Karls des Großen kommt. Roland ist eng verknüpft mit der Geschichte Karls, beziehungsweise die Geschichte Rolands ist eng verknüpft mit der Geschichte Karls des Großen. Und der Roland, der zum Beispiel die Roland-Statuen inspiriert hat und auch die Heldensagen, hat interessanterweise sehr wenig mit dem realen Roland zu tun, den es damals bei Karl dem Großen gegeben hat.
Also den hat es wirklich gegeben?
Den hat es wirklich gegeben, aber die ganzen Heldensagen etc. und die, so wie man den Roland, wer ihn heutzutage noch kennt, ja, so wie man ihn kennt, das basiert auf einem Heldenepos, das Anfang des 12. Jahrhunderts in Frankreich erschaffen wurde, ja. Und zwar heißt dieses Heldenepos naheliegenderweise Chanson de Roland, also Rolands Lied oder Lied des Roland. Und dieses Chanson de Roland ist außergewöhnlich aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass es eine der ersten Arten der sogenannten Chanson de Geste ist. Also Chanson de Geste ist, könnte man einfach übersetzen als Epos, beziehungsweise als Heldenepos. Und das ist so eine Art Gedicht, das die quasi Heldentaten einer Person beschreibt. Und das Chanson de Roland, Chanson de Roland beschreibt unter anderem die Heldentaten dieses Roland, aber auch die Heldentaten des Karl des Großen. Mhm. Bevor ich jetzt noch genauer darauf eingehe, warum dieses Ding geschrieben worden ist und warum es Anfang des 12. Jahrhunderts geschrieben worden ist, obwohl Karl der Große damals ja schon lange tot war, erzähle ich einfach kurz einmal was zum Inhalt dieses Chanson de Roland. Oder ich werde ab jetzt einfach immer Rolands Lied sagen, ja. Also dieses Rolands Lied, und es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Dinge, die im Rolands Lied passieren, sind angelehnt an die Dinge, die wirklich die wirklich passiert sind. Also das darf man als Historiker natürlich gar nicht sagen, gell? sind angelehnt an das, was wir als die tatsächliche Geschichte kennen, aber ist eben nur angelehnt. Ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal, ohne wahnsinnig viel zu erklären, und werde dann einfach später ein bisschen entwirren, okay? Mhm. Also die Zeit ist, für alle, die sich jetzt fragen, Karl der Große und so weiter, die Zeit ist 8. Jahrhundert, Ende 8. Jahrhundert, nach der Zeitenwende natürlich, also Mittelalter, relativ frühes Mittelalter. Und Roland ist ein enger Vertrauter des Karl des Großen, ist Heerführer Karls des Großen. Und die Lage ist so, die Sarazenen haben Spanien eingenommen im 8. Jahrhundert, Anfang des 8. Jahrhunderts. Sarazenen ist ein anderer Name für Araber und quasi sinnbildlich für alle Muslime, ja. Die haben tatsächlich wirklich Anfang des 8. Jahrhunderts Spanien eingenommen. Und in diesem Chanson de Roland schickt Roland seinen Stiefvater Ganelon oder Ganelon Verhandlungen zu führen mit dem Sarazenenkönig Marsilius. Und dieser Ganelon verrät aber Roland, ja, aus Rache. Und ohne jetzt hier wahnsinnig ins Detail zu gehen, weil dieses Roland-Lied ist sehr lang, aber dieser Verrat sorgt dafür, dass dieser Roland in einen Hinterhalt gerät. Und Roland ist zu dieser Zeit der Anführer der Nachhut des fränkischen Heers, mit dem Karl der Große unterwegs ist. Nachhut einfach quasi das Gegenteil der Vorhut, also die am Ende des Heers sind, im Heereszug. Und er gerät also mit dieser Nachhut in einen Hinterhalt dieses Sarazenenkönigs. Und natürlich riesige Übermacht der Sarazenen, ja, gegen viel kleinere Menge an fränkischen Rittern. Und die Franken sind relativ chancenlos, aber der Roland hat ein Horn.
Das Rolandshorn.
Dieses Horn heißt nicht Rolandshorn, sondern es heißt Olifant. Ja. Erkläre nachher noch genau, was es damit auf sich hat. Ja. Auf jeden Fall, dieser Roland stößt in dieses Horn, um Karl darauf aufmerksam zu machen, dass die Nachhut angegriffen wird, ja, dass er in einen Hinterhalt gelockt worden ist. Und dass er zu diesem Zeitpunkt weiß Roland, Karl kann ihn nicht mehr retten, ja, weil er kurz vorm Tod steht. Ja. Schafft es aber noch reinzublasen in dieses Horn, und Karl hört diesen Hilferuf, reitet mit dem Rest seines Heeres zurück, verfolgt dann das Heer der Sarazenen. Schlussendlich kommt es dann zu Kampf zwischen Karl und den Sarazenen, also wirklich so ein Zweikampf, den Karl dann auch gewinnt, weil er ist Karl, ja. Und der Verräter, also Ganelon, der Schwiegervater von Roland, wird dann auch in Aachen verurteilt und gehängt, zusammen mit einem Großteil seiner Familie. Das ist im Grunde die Geschichte des Rolandsliedes. Und du fragst dich jetzt, wie viel in diesem Rolandslied basiert auf tatsächlichen Begebenheiten? Interessanterweise sehr wenig. Ja? Ich erzähle ein bisschen was über den historischen Hintergrund dieses Werks. Es ist tatsächlich so, dass die Muslimen Anfang des 8. Jahrhunderts Spanien besetzt haben und Karl der Große im Jahr 778 tatsächlich eine Art Kriegszug nach Spanien unternommen hat. Der Grund, dass er diesen Kriegszug unternommen hat, ist, dass er von dem Statthalter von Saragossa, einem gewissen Sulaiman Ben al-Arabi, mehr oder weniger eingeladen worden ist, weil der hat sich verzürnt mit seinem eigentlichen Herrn, dem Emir Abderrahman. Und er hat quasi Karl gesagt, komm und du kriegst Saragossa. Und Karl kommt, aber bis er dort ist, ja, hat sich dieser Statthalter von Saragossa schon wieder mit dem Emir versöhnt. Und Karl steht vor verschlossenen Toren, vor den verschlossenen Toren von Saragossa. Und du musst dir jetzt vorstellen, 778, der Karl hat schon einige Feldzüge, Kriegszüge hinter sich, ist es eigentlich nicht gewohnt, von dannen zu ziehen, wenn er irgendwo hinzieht, um was zu erobern oder jemanden zu besiegen. Und was er dann halt macht, ist, er belagert die Stadt, weil für ihn Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zum Reich Karls des Großen. Einfach einmal grob, um das einzusortieren, ja, für alle, die sich nicht ganz sicher sind, wo und warum das eigentlich alles passiert ist. Karl der Große, ein Frankenkönig, 800 dann zum Kaiser
gemacht. An Weihnachten.
Ja, vom Papst in Rom. Und Karl der Große, also quasi der Begründer, wenn man so will, des karolingischen Frankenreichs, natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht karolingisch, weil es ja nach ihm benannt ist. Ist, glaube ich, schon mal vorgekommen in einer unserer Folgen. Mhm. Was davor ist, sind die merowingischen Franken, die sind auf jeden Fall schon mal vorkommen. Wer sich erinnert an die Geschichte mit Rauching, Leibeigenschaft, das war zur Zeit der merowingischen Franken. Und das Reich Karls des Großen zu diesem Zeitpunkt ist schon relativ, also hat eine ziemliche Ausdehnung. Also es geht wirklich so von, er hat dann einen kleinen Streifen des heutigen Spaniens, ja, hat er. Das Reich geht dann auch rauf bis zu den Sachsen, also wirklich sehr ziemlich in den Norden rauf. Im Osten, da wo das heutige Kärnten ist, Südosten dann so die langobardischen Gebiete, das wäre also dann so Norditalien, bis runter nach Rom. Und es gibt dann auch noch einige Gebiete, die quasi abhängig sind von ihm im Osten, also Böhmen, Mähren und auch die Serben. Die sind abhängig von Karl, also großes Reich. Und die Tatsache, dass er nach Spanien zieht in diesen Kriegszug, ist in erster Linie auch, um diesen kleinen Streifen der spanischen Mark, wie man das nennt, zu sichern. Ja? Und sich also hier so quasi die Möglichkeit schaffen, das ein bisschen auszudehnen. Ja. Er ist dann jedenfalls in Saragossa und er steht vor verschlossenen Toren und er besetzt also diese Stadt. Es läuft aber nicht wahnsinnig gut, weil die Bewohner von Saragossa sind nicht wahnsinnig beeindruckt davon. Und es sorgt dann halt relativ schlechtes Wetter und auch Krankheit, wie es so oft passiert in so Lagern, wenn was belagert wird. Sorgt dafür, dass diese Belagerung dann schlussendlich aufgegeben werden muss. Also wie gesagt, Krankheit, Versorgungsprobleme auch. Ja. Wie oft, wenn du mit einem großen Heer unterwegs bist, brauchst du natürlich viel Essen und so weiter. Und irgendwann nach einigen Monaten hast du natürlich auch die angrenzenden Gebiete irgendwie leergeräumt. Und er gibt dann diese Belagerung auf. Und das ist natürlich eine gewisse Schmach für den Karl. Besonders, weil er mit so einem großen Heer dort war und das Heer muss dann unverrichteter Dinge abziehen. Und dann macht er was, das für einige in seinem Heer relativ folgenschwer sein sollte. Und zwar, er beschließt, die Stadt Pamplona zu plündern, beziehungsweise freizugeben zur Plünderung. Und die Stadt Pamplona, ja, wie du weißt, Spanien, gibt es ja heute noch, mhm. Ja. Die Stadt Pamplona zu diesem Zeitpunkt ist eine christliche Stadt. Ja. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber später gibt es dann ein Königreich namens Navarra. Pamplona wird dann zu diesem Zeitpunkt dann Kern dieses Königreichs sein. Als Karl dort ist, ist es, wenn man so will, die Ostmark des christlichen Königreichs Asturien. Und das Königreich Asturien ist im Grund entstanden aus rebellierenden Basken, nachdem die Muslime die Spanien bzw. die Iberische Halbinsel erobert haben. Das heißt, für ihn als Christen eigentlich eine sehr schlechte Idee, sowas zu machen. Also, ich meine, generell ungut, aber da er das quasi Christenheer, christliche Stadt plündern lässt, ungut, ja. Und es wird auch tatsächlich so, also Pamplona wird geplündert, es wird ziemliches Blutbad angerichtet und er zieht dann weiter mit seinem Heer und in dieser Nachhut dieses Heers, ja, nachdem sie Pamplona geplündert haben, ist tatsächlich ein gewisser Huotland, den man dann später Roland genannt hat. Mhm. Ja. Und das läuft ja so ab, ja. Er muss ja zurück über die Pyrenäen. Und Einhard, ich weiß nicht, ob Einhard schon einmal vorgekommen ist in einem unserer Episoden.
Nee, ich glaube nicht.
Einhard ist, im Grunde der Chronist der Karolinger. Also Einhard hat ungefähr ein halbes Jahrhundert, nachdem es passiert ist, hat er eine Chronik aufgeschrieben, die heißt Vita Karoli Magni, und dort schreibt er über die karolingischen Könige. Und er schreibt über diesen Vorgang, dass Karl also mit seinem Heer über die Pyrenäen zurückziehen will, und das ist dann halt relativ eng, und das Heer muss halt quasi in einer Kolonne entlang dieser Wege ziehen. Und im Zuge dieser quasi Aufsplittung dieses Heers wird dann die Nachhut des Heeres angegriffen. Und das sehr Interessante dabei ist, beziehungsweise das Wichtige auch, ist, dass entgegen der Darstellung im Rolandslied sind es in Wirklichkeit gar keine Sarazenen, beziehungsweise Araber, sondern es sind in Wirklichkeit sind's Basken, die sich rächen dafür, dass Karl der Große Pamplona geplündert hat.
Ah, okay. Mhm.
Das heißt, diese Basken greifen diese Nachhut an, sind im Gegensatz zu diesen Rittern, die hier auf ihren Rössern sitzen, beladen und nicht bereit, irgendwie zu kämpfen, sind die Basken relativ in recht leichte Gewänder gekleidet, schnell, weil sie kennen sich im Gelände aus, und innerhalb kürzester Zeit zerstören sie im Grund völlig diese Nachhut des fränkischen Heeres. Und interessanterweise auch, dass dieser Olifant, ja, der erwähnt wird, mhm, im Rolandslied und der dort ziemliche Rolle spielt, der wird von Einhard nicht wirklich erwähnt. Und wenn du, also es ist schade, dass du diese Sage nicht gelesen hast. Ich weiß nur, dass als ich es gelesen habe, ist es mir immer so im Kopf geblieben, so dieser Olifant, den er gehabt hat, in den er geblasen hat, um die Hilfe Karls bzw. des Rest des Heeres oder zu zeigen, dass er Hilfe benötigt. In Wirklichkeit bzw. in den Darstellungen von Einhard, also wird nicht in ein Horn geblasen, und Hrotland wird gemeinsam mit anderen recht großen Mitgliedern des Hofes getötet. Zum Beispiel auch einem gewissen Eggihard, dem Truchsess der königlichen Tafel, oder Anselm, einem Pfalzgraf. Ja. Mhm. Der Hrotland, also der Roland, ist ein Markgraf der Bretagne. Und hier ist es auch interessant, dass im Rolandslied beziehungsweise im Chanson de Roland, warum ich da jetzt zwei unterschiedliche Namen sage, ist, wirst du später sehen, warum es wichtig ist. Ja. In diesem Chanson de Roland wird der Roland nicht nur als so ein Markgraf oder so dargestellt, sondern wird sogar teilweise in manchen Versionen dieses Liedes als ein Neffe Karls des Großen hingestellt. Mhm. Das heißt, die, wie du an meiner Ausführung erkennen hast können, ja, die historische Basis für das Rolandslied ist, abgesehen davon, ja, dass dieser Kriegszug stattgefunden hat und dass eine Schlacht stattgefunden hat, wo ein gewisser Roland zu Tode gekommen ist, eigentlich relativ frei erfunden. Mhm. Du fragst dich jetzt natürlich, warum, ja, im 12. Jahrhundert erfindet jemand so eine Geschichte? Ah, warte mal, ich habe noch was vergessen, mhm, hier. Olifant, ja. Ich habe ja gesagt, ich erkläre noch, was Olifant genau bedeutet, ja. Mhm. Habe ich gesagt, dass es vom Niederländischen für Elefant kommt? Habe ich schon erklärt?
Nee, aber also, dass da irgendwo mit Elefant drin steckt, das ja, ist gar nicht so ist gar nicht so weit her.
Also es kommt vom Niederländischen für Elefant, und im Grund ist es ein Elfenbeinhorn. Mhm. Ja. Und wichtig dabei ist, dass das zwar, es war relativ verbreitet im französischen Raum, war aber diese Eigenschaft, die ihm im Rolandslied zugeschrieben wird, ja, dass du da reinbläst und es wird so ein wahnsinnig lauter Ton, der dann über Kilometer Leute anlocken kann, beziehungsweise einen quasi Hilferuf aussenden, der auch kilometerweit gehört wird, kann so nicht stimmen, weil so ein Horn im Grund relativ beschränkte Reichweite gehabt hat. Aber die in der Darstellung, zum Beispiel in dieser Chanson de Geste, also in diesen Heldenepen, werden nicht nur die Helden verklärt, sondern es werden auch diese Olifanten verklärt. Ja? Das heißt, je lauter so ein Olifant ist, desto heldenhafter ist die Person, die reinbläst. Mhm. Und umgekehrt natürlich. Ja? Und bei Roland ist es halt so, der ist quasi dieser strahlende Held, der gegen diese Übermacht der Sarazenen kämpft, und er bläst in dieses Horn und es stößt eben diesen extrem lauten Ton aus, der dann dafür sorgt, dass Karl zurückkommt und das Sarazenenheer verfolgt. Und weil wir gerade davon sprechen, ja, Verfolgen des Sarazenenheers, laut Einhard, dem Chronisten, hat Karl tatsächlich, beziehungsweise das Heer tatsächlich auch bemerkt, dass hier die Nachhut angegriffen und quasi vernichtet worden ist. Und laut Einhard war es aber viel zu schwierig, irgendjemanden zu finden, der quasi zuständig ist dafür, weil die für dieses Blutbad, weil die halt so schnell, wie sie gekommen sind, wieder gegangen sind. Und es hat quasi niemand wirklich Rache daran nehmen können, dass hier diese Nachhut zerstört worden ist. Und interessanterweise so eine große Schmach, dass eben nur Einhard ungefähr ein halbes Jahrhundert danach davon erzählt. Die Reichsannalen der Karolinger, die früher verfasst worden sind, erwähnen es in ihrer ersten Version nicht. Es gibt eine überarbeitete Version, wo das Ganze dann erwähnt wird. Aber bevor Einhard drüber schreibt, schreibt niemand drüber, dass das passiert ist. Auf jeden Fall, im 12. Jahrhundert wird dann dieses Chanson de Roland erstellt. Also es ist nicht klar, wer es wirklich geschrieben hat. Es gibt einen gewissen Turoldus, dem es zugeschrieben wird, aber da ist auch nicht ganz klar, wer er ist, weil er sonst nichts verfasst hat. Ja? Es ist auch nicht ganz klar, ob er das Ganze vielleicht nur diktiert hat, aber nicht selber geschrieben hat. Und es gibt auch unterschiedliche Versionen. Ja? Es gibt heutzutage einige Versionen, die noch übrig sind. Und das ist auch ein bisschen Testament oder Zeugnis der Wichtigkeit dieses Dokuments, dass es eine dieser mittelalterlichen Quellen ist, die eigentlich in sehr vielen unterschiedlichen Versionen überlebt hat. Ja? Mhm. Es gibt die berühmteste Version ist die, und berühmteste und älteste ist eine, die es in Oxford gibt. Es gibt aber auch noch heutzutage 7 andere, also handschriftliche Versionen davon, zum Beispiel in Venedig oder in Châteauroux. Und die unterscheiden sich alle ein bisschen, ja, so ein bisschen in der verwendeten Sprache und auch so ein bisschen darin, mit welcher anderen Literatur zusammen sie gepackt, gefunden worden sind, mhm, ja, oder verbreitet worden sind. Also sehr oft so gewesen, dass solche Dinge nicht einfach so als ein Buch irgendwie rausgegeben worden sind und dann hat man sich das so besorgt und hat gesagt, ja, oder irgendwo hingegangen und gesagt, ja, geben Sie mir einmal das Rolandslied bitte, mhm, ja, sondern da war es halt, die sind verbreitet worden, meist über die Klöster und dann eben zusammen mit anderen Schriften und so weiter. Mhm. Und was auch beim Chanson de Roland, was der Name ja auch schon sagt, interessant ist, dass man sich nicht ganz sicher ist, ob dieses Ding in erster Linie mündlich tradiert worden ist oder ob es in erster Linie etwas war, was eigentlich aufgeschrieben weitergegeben worden ist. Mhm. Also, weil es ja schon heißt, Rolands Lied, da geht man davon aus, okay, es ist wahrscheinlich gesungen worden. Und es gibt in diesem Chanson de Roland gibt es unterschiedliche Stilelemente, die darauf hindeuten, dass es höchstwahrscheinlich eher mündlich tradiert worden ist. Das heißt, es hat irgendjemanden gegeben, der dann irgendwie an einem Hof oder sonst wo war und dieses Ding vorgetragen hat. Ja. Zum Beispiel, ganz interessant, ein Stilelement ist die Parataxe. Weißt du, was die Parataxe ist?
Boah, das müsste ich eigentlich schon wissen, gell? Das kommt mir sehr bekannt vor. Apara heißt auf jeden Fall mal gegen.
Das Gegenteil der Parataxe ist übrigens die Hypertaxe.
Ach, ja, Hypertaxe ist die Übertreibung.
Oder Hypotaxe. Ihr erklärst einfach, ja. Beziehungsweise auch unserem Publikum. Es ist im Grunde eigentlich so eine Aneinanderreihung von Sätzen, verknüpft durch und, aber, oder auch einfach nur Beistriche. Im Grunde eine recht schnörkellose Art der Erzählung, die so in einem Text zum Beispiel den Eindruck vermitteln soll, dass es einfach so erzählt wird, ja, mhm, ohne große Ausschmückungen. Die Tatsache, dass dieses Werk voll ist mit diesen, mit dieser Parataxe zum Beispiel, hat lange Zeit, hat es deswegen diesen Disput gegeben, ist dieses Werk ursprünglich mündlich weitergegeben worden, so von diesen Sängern an diesen Höfen etc. Oder ist es ein Text gewesen, der so verfasst worden ist, dass man, also dass das jemanden denken machen soll, dass dieses Ding ursprünglich was war, das man so mündlich weitergegeben hat. Es ist relativ lang, es sind 4002 zehnsilbige Verse ja, in 291 Strophen. Im Cambridge Companion to Medieval French Literature schreibt Jane Gilbert, dass es mittlerweile einen Konsens gibt, ja, in der Forschung, dass es wahrscheinlich so war, dass das Rolandslied gleichzeitig aufgeschrieben und mündlich tradiert worden ist und die sich gegenseitig ausgetauscht haben. Ja. Also es ist tatsächlich ein Konsens, ja, auch zwischen diesen beiden Formen. So als kleiner Exkurs. Ja. Ich habe dich ja vorhin gefragt und dich quasi und so getan, als würde ich da gleich erklären, warum dieses Ding eigentlich aufgeschrieben worden ist. Jetzt erkläre ich es dir. Anfang 12. Jahrhundert. Was beginnt Anfang des 12. Jahrhunderts?
Anfang 12. Jahrhunderts.
Welche Dinge beginnen dort, die sich über einige Jahrhunderte ziehen, in mehreren Ausformungen?
Geht es um irgendeinen Krieg?
Ja, Kreuzzüge.
Ach, Kreuzzüge. Mhm, okay.
Es beginnen die Kreuzzüge. Ja, Kreuzzüge gegen Muslime im Heiligen Land. Ja. Mhm. Und das erklärt natürlich dann relativ schnell, warum dieses Roland-Lied in dieser Art und Weise, wie es geschrieben worden ist, so abweichend von dem, wie es eigentlich vermittelt worden ist in den Reichsannalen oder in der karolingischen Chronik. Nämlich, weil es in erster Linie neben natürlich der Tatsache, dass es als quasi Epos und poetisches Werk verfasst worden ist, ist es eigentlich ein Propagandawerk. Es ist ein Propagandawerk gewesen, um einerseits zu legitimieren beziehungsweise die Kreuzzüge im Bewusstsein der Leute zu legitimieren, als was das im Grund ein Kampf ist, der auch schon vor 350 oder 400 Jahren bei Karl dem Großen passiert ist. Mhm. Und genauso gefochten worden ist und genauso auch durch jemanden wie den Roland durchgeführt worden ist. Im Grund kann man sich die Darstellung im Rolandslied kann man sich im Grund vorstellen wie diesen klassischen Kampf Gut gegen Böse.
Ah, okay. Mhm.
Also die Art und Weise, wie im Rolandslied Karl der Große, Roland, das fränkische Heer, überhaupt das Frankenreich, im Vergleich zu den Sarazenen dargestellt wird, ist es tatsächlich so ein klassisches Gut gegen Böse. Ja. Also alles an Roland, alles an Karl und so weiter ist gut. Also auch die Art und Weise, wie Roland quasi Gefolgsmann von Karl ist, diese Loyalität gegenüber dem König im Vergleich zu dem, was auf der anderen Seite ist bei den Sarazenern, ja, wo alles schlecht ist. Und was eben auch ganz wichtig ist für diesen Zeitraum ist, dass schon zu diesem Zeitraum, also nicht wahnsinnig lang, nachdem Karl der Große gestorben ist, ein paar Jahrhunderte, gibt's also ist Karls Verehrung ist riesig. Karl der Große ist zu diesem Zeitraum schon quasi eine mythische Gestalt, wird ja teilweise auch schon als Heiliger verehrt zu diesem Zeitpunkt. Und dieses Chanson de Roland ist im Grunde nur eine Art der Verehrung Karls des Großen. Also schlägt sich auch in der Kunst zum Beispiel nieder. Also es gibt zum Beispiel Kirchenfenster in der Kathedrale von Chartres zeigen Karl den Großen und seine Heldentaten oder das Portal des Doms von Verona oder auch natürlich der Karlsschrein in Aachen.
Ja? Das ist ja kein Wunder, er war ja auch der Große.
Ganz genau. Wichtig natürlich, ja. Dieser Beiname, den hat er natürlich nicht gehabt, als er noch am Leben war. Ja. Später erst gegeben, wie so oft.
Und das hat auch nichts mit seiner Körpergröße zu tun.
Interessanterweise war Karl der Große tatsächlich relativ groß ja. Für damalige Verhältnisse. Ja. Hm. Auf jeden Fall, es ist verständlich, warum dieses Werk gemacht worden ist. Ja. Also Karls Verehrung, die startenden Kreuzzüge, so ein bisschen die Legitimierung dieses Gedankenguts, indem man das Ganze zurückholt aus der Vergangenheit und sagt, ja, das ist alles so schon mal passiert, beziehungsweise auch bei Karl hat dieser Kampf zwischen Gut und Böse und so weiter stattgefunden. Und dieses Chanson de Roland bleibt natürlich nicht in Frankreich. Ja? Also auch dieser Mythos, eben auch wegen diesen ganzen Dingen, die enthalten sind. Also diesen Ehre und Loyalität gegenüber dem König und all diesen Dingen, wird dieses Werk natürlich auch übersetzt. Und im Jahr 1172 übersetzt ein gewisser Konrad der Pfaffe das Ganze ins Deutsche. Interessanterweise zuerst übersetzt es in Lateinische und vom Lateinischen dann ins Deutsche. Angeblich hat er das Ganze übersetzt für Mathilda, die Tochter von Eleonore von Aquitanien.
Jetzt hast du mich verloren, aber okay.
Ja, Eleonore von Aquitanien ist eine sehr interessante Person der Geschichte, über die man wahrscheinlich 1 bis 2 oder sogar 3 Episoden machen müssen irgendwann, weil sie sehr maßgeblich beteiligt war an den Entwicklungen zwischen Frankreich und England. Mhm. Aber auf jeden Fall hat er es angeblich für diese Mathilda verfasst. Und hier ist auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, dass im Chanson de Roland gesagt wird, dass Roland ein Neffe Karls des Großen war. Auch Konrad der Pfaffe schreibt es in seinem Rolandslied. Was so ein bisschen ein Indikator dafür ist, dass diese Helden-Epen nicht nur gelesen worden sind so zur Erbauung, sondern weil, dass sie auch so ein bisschen gesehen worden sind als Genealogien.
Ja, die waren wahnsinnig identitätsstiftend, oder? Also ich meine,
yeah. Also so dieses, wer stammt von wem ab, ist auch so eine brennende Frage gewesen damals. Ja? Also es hat sich ja da über Jahrhunderte hinweg, haben immer wieder unterschiedliche Familien und Geschlechter und so weiter haben versucht, sich selbst zu legitimieren, indem sie zum Beispiel gesagt haben, sie stammen in direkter Linie von Karl dem Großen ab. Und deswegen, also das Rolandslied in der übersetzten Version und auch das Chanson de Roland können eben auch einfach so als Königsgenealogien gelesen werden, mhm. Ja, damit man dann weiß, okay, der ist mit dem verbandelt und der kommt von dem. Dass dann teilweise relativ falsche Informationen drin sind, wie dass dieser Roland der Neffe von Karl dem Großen war, sei mal dahingestellt. Mhm. Ja. Der Einfluss dieses Heldenepos ist eben nicht nur im deutschsprachigen, also ist auch im deutschsprachigen Raum recht groß gewesen und ist dann auch relativ schnell recht einflussreich gewesen. Also angeblich wurde eine abgewandelte oder eine Form dieses Rolandslieds gesungen, als die Truppen von Wilhelm dem Eroberer nach Hastings gezogen sind im Jahr 1066, um England einzunehmen. Mhm. Ist natürlich schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, wann es wirklich geschrieben worden ist. Ja? Also man sagt so entweder Anfang 12., was dann 1066 ein bisschen schwer machen wird, aber angeblich. Ja? Das ist so ein bisschen so dieses Ding, dass man oft angeblich sagen muss.
Ja. Yeah.
In dieser Zeit, ja? Weil es schwierig ist, irgendwie sich wirklich auf was verlassen zu können.
Weil man halt vor allen Dingen nur diese Chroniken hat, ne?
Eben, wo man auch dann nicht weiß, warum ist was wie geschrieben worden. Also zum Beispiel auch beim Einhard, ja, der ja zwar über diesen Vorfall geschrieben hat, aber das Ganze relativ abgeschwächt hat, weil Einhard natürlich schon auch in erster Linie wollte, dass was er über Karl schreibt, dass das erbauend ist, ja. Mhm. Dass das was ist, wo Karl dann gut aussieht. Dann will man natürlich nicht über so relativ schmähliche Niederlage schreiben und über die Tatsache, dass die Nachhut in erster Linie zerstört worden ist, weil völlig unnötigerweise Stadt geplündert worden ist. Mhm. Dieses Rolandslied beziehungsweise das französische Chanson ist so wichtig, dass es sogar im 20. Jahrhundert noch so identitätsstiftend war, in Frankreich zum Beispiel. Mhm. Also während der Besatzungszeit 1940 bis 1944 hat ein gewisser Raoul Mortier noch immer heimlich das Chanson de Roland veröffentlicht. Und das war quasi so unterstützend für die französische Resistance. Mhm. Ja. Und das ist im Grunde meine wahrscheinlich jetzt ein bisschen zerfranste Geschichte des Mythos und der Realität des Roland. Und seines Olifanten.
Das Olifanten, das ist gut. Ja. Ja, das ist, würde ich sagen, wie kann man das am besten definieren oder wie kann man das am besten beschreiben? Das ist so ein bisschen Mittelalter-Nerd-Content.
Bisschen. Eine Spezialfolge.
Aber ist natürlich auch dein Spezialgebiet. Also ich freue mich.
Ja, und es ist halt auch, glaube ich, schon auch wichtig für die heutige Zeit. Mhm. Weil wenn jemand vor einer Roland-Statue steht, ja, fragt er sich nach dem Genuss dieser Episode nicht mehr, warum dieses Ding überhaupt Roland heißt.
Aber jemand fragt sich, wenn er in Hamburg sitzt, warum gibt es hier keine Roland-Statue?
Sehr gut, dass du es ansprichst. Ich war kurz davor, ja, das noch aufzulösen.
Okay, ja.
Es hat tatsächlich in Hamburg auch eine Roland-Statue gegeben. Allerdings ist es so, dass diese Roland-Statue entfernt wurde. Und das war deshalb so, weil im Jahr 1368 die Grafen von Holstein zum Kaiser Karl IV. Gegangen sind und wollten, dass er ihnen quasi Hamburg gibt. Hamburg zu diesem Zeit ist eigentlich, der Kaiser hat ihnen eigentlich Privilegien zugesichert, beziehungsweise die Autonomie. Und der Kaiser wollte eigentlich, also wollte sich mit den Grafen nicht vergraulen und er wollte sich eigentlich auch mit der Stadt Hamburg nicht vergraulen. Und als die so zu ihm gesagt haben, gib uns quasi Hamburg, hat er gesagt, wisst ihr was, ihr könnt euch Hamburg untertan machen, aber sie behalten weiterhin ihre Privilegien. Und dann haben sich die Grafen gedacht, hä? Was ist völlig unsinnig, ja, weil das eine schließt das andere aus. Und die Hamburger haben sich das Gleiche gedacht. Und die Grafen haben dann gesagt, ja, okay, passt. Das interessiert uns jetzt nicht mehr. Haben die Verträge mit Hamburg und so weiter bestätigt und haben sich gedacht, okay, es war eine blöde Idee und wir lassen das. Die Hamburger allerdings waren dann so entrüstet über dieses Urteil des Kaisers, mhm. ja, der ja eigentlich, also sie sind ja eigentlich unter dem kaiserlichen Schutz gestanden und aus diesem Grund als hinbildlich dafür, ja, haben sie ja auch die Rolandsstatue in der Stadt gehabt. Mhm. Ja. Und weil sie so entrüstet waren drüber, haben sie dann wahrscheinlich nicht 1368, sondern einige Jahre später dann diese Roland-Statue einfach im Wasser versenkt. Mhm. Es gibt noch ein kleines Überbleibsel dieser Roland-Statue, und zwar im Namen einer Straße, die Rolandsbrücke heißt. Mhm. Ja, in Hamburg, die in Wirklichkeit gar keine Brücke mehr ist, und zwar deshalb, weil sie ursprünglich über einen Fleet geführt hat, mhm. ja, der mittlerweile aber zugeschüttet worden ist. Hm. Und ich habe auf oldmapsonline.org ja, mhm. Nachgesucht, ja, wie das ausgeschaut hat damals, weil die Rolandsbrücke, die gibt es ja, die findet man auf Google Maps oder sonst wo. Mhm. Und habe das miteinander so verglichen. Und da sieht man tatsächlich, dass dort, wo jetzt die Rolandsbrücke drüber läuft, diese Straße, war tatsächlich eine Brücke über so einen Fleet.
Ja, da werde ich mal gucken, wo das ist und mal vorbeischauen.
Ja, ich werde das einfach verlinken dann in den Show Notes. Mhm. Und das ist, die Geschichte des Rolands.
Spannend, Richard. Das finde ich super. Also erstens freue ich mich immer, wenn du Geschichten machst zum Thema Mittelalter, weil du ja der Mittelalter-Experte bist und ich.
Wobei ich dazu sagen muss, dass Karl der Große schon wieder nimmer mein Spezialbereich.
Das ist dann immer das so, ja, eigentlich schon, aber und so. Verstehe ich schon. Mich hat es auch ehrlich gesagt überrascht, dass du teilweise sehr wenig Mittelalter gemacht hast, weil ich damit gerechnet habe.
Also ihr habt das halt deswegen auch so interessant gefunden, weil mein quasi Kontakt mit Roland wirklich so in erster Linie aus diesen Heldensagen gekommen ist. Und ich halt erst relativ spät in meinem Leben quasi die tatsächliche Geschichte quasi gelernt habe, auf der dieses ganze Ding basiert. Und dann halt auch gesehen habe, wie sehr. Und ich meine, es ohne jetzt hier irgendwie politisieren zu wollen, ja, oder einen zwanghaften Vergleich mit der Gegenwart herzustellen, aber wie Dinge verzerrt werden, um sie zu Propagandazwecken zu missbrauchen, das dürfte auch heutzutage ganz gut sein, wenn man sich dessen bewusst wird. Ja?
Also absolut, und vor allen Dingen ist ja gerade diese Karl der Große Geschichte so auch gegenwärtig noch eigentlich, also ich meine, wenn man so, er gilt ja auch so als der Vater Europas teilweise, wird er so bezeichnet. Und insofern ist er auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Deshalb finde ich auch das so wichtig, dass du das auch mit dieser Identitätsstiftung gesagt hast, weil das ist im Grunde ja bis heute auch so genau die Geschichte, wie man quasi so die Wurzeln des Deutschen Reiches beziehungsweise eigentlich Europas erzählt. Mhm. Spannend.
Ja.
Und jetzt haben wir das wieder ein bisschen mehr entschlüsselt, sozusagen.
Ja. Ich werde übrigens auch, weil das letzte Mal, als ich was über ein Propaganda-Epos gemacht habe, die Geschichte mit Ossian, gab es Stimmen, die gesagt haben, es wäre gut, wenn ich irgendwie was vorgelesen hätte. Und ich habe mir diesmal überlegt, lese ich vielleicht was vor. Das Ding ist, ihr müsst entweder aus dem Französischen was vorlesen oder aus diesem Deutsch, das damals von Konrad dem Pfaffen geschrieben worden ist. Und das wäre wahrscheinlich völlig sinnlos, wenn niemand irgendwas verstehen wird. Deswegen habe ich aber die Links rausgesucht zu den zu Abdrucken. Es gibt französische, also zeitgenössisch französische Version dieses Chanson de Roland. Mhm. Und es gibt auch eine Version des Rolandslieds herausgegeben von Karl Bartsch aus dem 19. Jahrhundert. Und das werde ich einfach verlinken. Und jeder, der will, oder jede, die will, kann sich einfach dort reinklicken und selber lesen.
Sehr gut. Mach's dir nur einfach, Richard.
So bin ich.
Ja, Richard, dann vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe wieder viel gelernt.
Sehr gut.
Ich habe wahrscheinlich mehr gelernt als viele unserer ZuhörerInnen, weil ich diese Geschichte um den Roland einfach noch gar nicht kannte.
Also wer die Geschichte des Rolands kennt, kennt sie wahrscheinlich in unterschiedlichsten Ausformungen, weil es gibt ja dann, vor allem was diese Sache mit dem Olifanten angeht, gibt es ja unterschiedliche so Versionen, was dann wirklich passiert ist. Ja. Es gibt Versionen, wo es heißt, er bläst in den Olifanten und er bläst so fest rein, dass ihm seine Halsschlagader platzt. Ja. Oder dass er quasi in diesen Olifanten bläst und dann aber sein Schwert und den Olifanten zerstört, damit er nicht in die Hände der Sarazenen fällt. Oder er erschlägt quasi als letzte Tat mit seinem Olifanten noch einen Sarazenen, der ihn quasi dann schlussendlich der ihn umbringen will und so weiter. Also dieses auch ganz lustig, angeblich haben zwei Orte den ursprünglichen Olifanten des Roland. Und zwar der St. Veits Dom in Prag und die Kathedrale von Santiago de Compostela.
Ah, verstehe.
Ja.
Da würde ich sagen,
na gut,
Richard,
mach mal Feedback.
Mach mal Feedback-Block.
Wer zu dieser Folge oder auch anderen Feedback geben will, kann das über Twitter machen. Da ist der Name Zeitsprung FM. Wer uns direkt was schreiben will, ich bin @Stormgrass, Daniel ist @Mestzner. Dann natürlich auf unserer Website zeitsprung.fm oder auch auf Facebook, facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer iTunes verwendet, kann uns dort bewerten, mit Sternen oder Rezensionen verfassen. Ah, und E-Mail. Wer ein E-Mail schreiben will, kann das machen an feedback@zeitsprung.fm.
Richtig. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, der hat die Möglichkeit, per PayPal oder Flatter uns ein bisschen was zukommen zu lassen, worüber wir uns immer sehr freuen. Und wer seine Hausaufgabe noch nicht erledigt hat, ich würde sagen, wir geben allen, die es noch nicht gemacht haben, noch eine Woche Zeit. Die Hausaufgabe ist, mindestens zwei Personen, die noch keinen Podcast hören, eine Podcasting-App zu installieren und mindestens zwei Podcasts zu abonnieren.
Genau.
Ja, und dann?
Ja, ich denke, dann bleibt uns wie immer nur, dass wir einer Person das letzte Wort übergeben. Ja? Wir sind es nämlich nicht.
Der Roland ist es auch nicht.
Der Roland ist auch nicht, sein Olifant auch nicht. Es ist,
aber auch einer, der immer in ein Horn geblasen hat. Ne? Immer in dasselbe Horn.
Ja. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Irgendwie, es ist sinnvoller, jemandem beizubringen, einen Fisch zu fangen, als ihm einen Fisch zu schenken oder sowas.
Richtig.
Egal. Schneid's raus.
Ja.